Die meisten Nationen haben ja so ihre Nationalhelden. Manchmal sind es reale Personen, manchmal sind es so mythische Persönlichkeiten. Wer ist denn der Nationalheld von England? Fällt euch da was ein? Die Queen, was? Mr. Robin Hood eingefallen, ne? Das ist so, vielleicht Richard Löwenherz. Wer ist der Nationalheld der Schweiz? Wilhelm Tell, ne? Und wer ist der Nationalheld von Tirol? Wer weiß das? Ja, super Ahnung. Wer ist ein Nationalheld in Deutschland? Ja, Thomas Gottschalk. Also. Ich habe mir so überlegt, ich weiß es gar nicht, haben wir so einen Nationalhelden in Deutschland? Luther, ja. Und den hatte ich auch gedacht. Ja, Fußballer, ja. Vielleicht auch so Leute wie Goethe oder Schiller oder Beethoven, wenn man die Helden nennen kann. Wer war der Nationalheld von Israel? David. Ja, David sicher auch. Ja, weiß ich nicht, ob Jesus der Nationalheld von Israel war, die haben ihn abgelehnt. Mose, ja, ich glaube, Mose ist wahrscheinlich der Held im Alten Testament. Der das Gesetz repräsentiert. Mose war der von Gott benutzte Befreier Israels, der sie befreit hat aus der Sklaverei in Ägypten. Mose war der von Gott benutzte Gesetzgeber, der Israel die Verfassung gegeben hat, würden wir heute vielleicht sagen. Mose war ein Prophet. Mose hatte hohe priesterliche Aufgaben übernommen. Er hat das Volk vor Gott vertreten und er hat Gott vor dem Volk vertreten. Er war derjenige, der für das Volk auf dem Berg hochgegangen ist, sich damit Gott getroffen hat, die Gebote runtergebracht hat, das Gesetz. Er hat Fürbitte getan für das Volk. Und ihr erinnert euch, dass der Hebräerbrief geschrieben wurde an Judenchristen, also an Christen aus einem jüdischen Hintergrund, die verfolgt wurden und die versucht waren, unter dieser Verfolgung zurückzugehen in ihre alte Religion. Bisschen leiser zu treten, Jesus ein bisschen weniger wichtig zu nehmen. Man versucht wieder zurückzugehen in den Tempelgottesdienst, wieder auf Tieropfer zu vertrauen, zur Vergebung ihrer Sünden, statt auf das Werk, auf das Opfer Jesu am Kreuz für uns. Und der Autor des Hebräerbriefs hat uns hier ermutigt, an Jesus festzuhalten. Er hat uns gezeigt, dass Jesus der Allerwichtigste ist. Und er zeigt uns, wenn du Jesus verlässt, dann verlierst du. Dann bist du ein Loser. Dann ist es ein absoluter Rückschritt. Weil Jesus ist der Größte. Er ist der absolute Held. Jesus ist der Größte. Er hat uns gezeigt im Kapitel 1, dass Jesus vorzüglicher ist und größer ist als die Propheten. Und er hat uns gezeigt, dass Jesus vorzüglicher ist als die Engel. Und heute wird er uns zeigen, dass Jesus vorzüglicher ist als Mose. Das war ein sensibles Thema für die Judenchristen, weil Mose war, wie gesagt, der Nationalheld für Israel. Aber versteht hier, der Autor des Hebräerbriefs sagt hier nicht, Jesus gut, Moses nix gut, oder Propheten nix gut, Engel nix gut, nee, die sind alle gut. Er will hier Mose und alle anderen nicht schlecht machen oder klein machen, sondern der Vergleich ist, hey, Mose und die Engel und die Propheten, das war alles gut, aber Jesus ist so viel besser. Also der Vergleich ist nicht zwischen gut und nichts gut, sondern zwischen gut und noch viel besser, noch viel größer. Letztes Mal hat uns der Autor des Hebräerbriefs Jesus als den Retter vor Augen gehalten, als Gott, der Mensch wurde, um uns zu erlösen, der unser großer Bruder wurde, der ein treuer und barmherziger Hohepriester wurde. Und jetzt schreibt er im Kapitel 3, Vers 1, daher, weil das so ist, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, da sehen wir, dass dieser Brief an Christen geschrieben wurde, betrachtet den Apostel, den Gesandten, das ist, was Apostel bedeutet, und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus. Der Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses ist Jesus. Das Christentum ist eine Person. Das Christentum dreht sich um eine Person und das ist Jesus. Christentum ist nicht Jesus plus noch irgendwas anderes. Nee, Christentum ist Jesus allein. Punkt. Beziehung mit Jesus. Vertrauen auf Jesus allein und was er für uns gemacht hat. Vertraust du auf ihn? Hast du diese Beziehung mit ihm heute Morgen? Und er wird diesen Judenchristen und uns vier Dinge sagen heute Morgen. Also uns sagt das heute Morgen. Hebräer hat das vor 2000 Jahren ungefähr gesagt. Er wird vier Dinge sagen. Betrachtet Jesus erstens. Und zweitens, glaubt an Jesus oder haltet fest an Jesus. Drittens, seid Jesus gehorsam. Und viertens, ruht in Jesus. Das ist so unser Outline für heute Morgen. Wisst ihr ungefähr jetzt, wo wir immer sind? Erstens, betrachtet Jesus. Betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Jesus, der treu ist dem, der ihn bestellt hat, dem Vater, wie auch Mose in seinem ganzen Hause. In seinem Hause, Haus wurde oft gebraucht für die Familie, Familie der Gläubigen hier, Israel. Wir haben hier einen Vergleich zwischen Jesus, dem Apostel des Neuen Bundes, und Mose, dem Apostel des Alten Bundes, des Alten Testaments. Und beide waren treu. Sind uns Vorbilder. Es ist wichtig, dass wir treu sind. Aber im Vers 3 zeigt uns der Schreiber des Hebräerbriefs, dass Jesus größer ist als Mose. Denn er, Jesus, ist größerer Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemand erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Wieder ein klarer Hinweis hier, dass Jesus Gott ist, haben viele dieser Hinweise im Hebräerbrief. Mose ist Teil von Gottes Haus, von der Familie Gottes, vom Volk Gottes, aber hier wird gesagt, Jesus ist Gott. Er ist der Schöpfer. Er ist der Erbauer des Hauses. Und deswegen hat er größere Herrlichkeit und Ehre. Ist einleuchtend, oder? Weil wann wurde der letzte Architekturpreis einem Haus verliehen? Passiert nicht, oder? Die Preise werden nicht dem Haus verliehen, sondern dem Architekten, dem Bauer des Hauses. Dem gebührt die Ehre, nicht dem Haus. Wir sagen nicht, oh Haus, du bist so toll, hier hängen wir dir Preise um. Nee, der Architekt ist toll, dem gebührt die Ehre. Dem Schöpfer, nicht der Schöpfung. Also Jesus ist größer als Mose, erstens, weil er der Schöpfer ist, weil er Gott ist. Und Jesus ist größer als Mose, zweitens, weil er der Sohn ist, im Vers 5. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte, Christus aber als Sohn über sein Haus. Also Mose war ein treuer Diener Gottes, er war ein treuer Prophet, aber Jesus ist der Sohn. Er ist der Erbe. Er ist der Mitherrscher mit dem Vater über sein Haus, über seinen Haushalt, seine Familie in dem Sinn. Und das hat damals auch die Diener inkludiert. Ein Haushalt, das waren die Frau oder die Frauen im Alten Testament und die Kinder und die ganzen Diener und Sklaven und alle, die dazu gehört haben. Also auch Mose als Diener Gottes hat zu dem Haus dazugehört. Aber Jesus ist der Sohn. Er ist das Oberhaupt des Hauses. Also hier ein Kontrast zwischen einem treuen Diener und einem treuen Sohn. Und eindeutig, oder der Sohn ist wichtiger als der Diener. Und dann lesen wir weiter im Vers 6. Sein Haus sind wir, die Gemeinde, als Christen. Wir sind ein Tempel Gottes. Sein Haus sind wir, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht Gott gegenüber in Jesus Christus, die Hoffnung auf Jesus, auf das, was er für uns getan hat am Kreuz, wenn wir das standhaft festhalten. Wir sind gerettet aus der Entfremdung von Gott wegen unseren Sünden, aus der Verlorenheit und der Hölle, nicht durch irgendwelche eigenen Werke. Wir können uns ewiges Leben, Gemeinschaft mit Gott, nicht irgendwie verdienen. Es geht nicht. Der Preis ist zu hoch für uns. Der Preis ist ein perfektes, absolut sündenloses Leben. Und das konnten wir nicht leben. Keiner von uns. Wir können uns nichts vormachen. Deswegen ist ewiges Leben ein Geschenk. Wir können es uns nicht verdienen. Ewiges Leben ist ein Geschenk. Ist ein Geschenk, das Jesus für uns erkauft hat. Jesus hat das sündenlose Leben für uns gelebt, was wir nicht leben konnten. Und dann hat er als Sündenloser unseren Platz am Kreuz eingenommen, den Platz des Verbrechers, den Platz des Gesetzesbrechers, des Sünders. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und er hat dort am Kreuz unsere Schuld für uns bezahlt. Er hat unsere Strafe bezahlt. Und dadurch hat er eine Eintrittskarte in den Himmel, wenn wir so sagen wollen, eine Eintrittskarte in das ewige Leben mit Gott erkauft. Eine Eintrittskarte, die er als Sündenloser nicht braucht für sich selbst. Und er ist auferstanden. Und er ist aufgefahren in den Himmel. Und er bietet dir jetzt diese Eintrittskarte in die Beziehung mit Gott als Geschenk an. Das ist ein super Deal, oder? Das ist ein super Bonuspaket. Hey, totale Vergebung. Vergebung deiner ganzen Lebensschuld. Ein völliger Neuanfang. Versöhnung mit Gott, Anteil an seinem Leben, Adoption als Kind Gottes. Und er macht uns in Jesus Christus zu Erben Gottes, Erben von Gottes Segen. Er macht uns zu bevollmächtigten Mitarbeitern Gottes. Es ist die Eintrittskarte in den Himmel, in eine perfekte Beziehung mit Gott, an einem perfekten Ort, in einem perfekten Zustand. Super Deal und das Ganze ist völlig gratis für dich. Es ist ein völlig kostenloses Geschenk für dich, das Jesus dir macht. Jesus hat es für dich gekauft, einfach weil er so verliebt ist in dich. In Johannes 15 hat Jesus gesagt, größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Das ist die Liebe, die Jesus für dich hat. Er liebt dich leidenschaftlich. Er liebt dich aufopfernd. Er will dich bei sich haben. Und er bietet dir diesen Eintritt in das ewige Leben mit Gott als Geschenk an. Als unverdientes Geschenk. Wir nennen das Gnade, wenn wir was kriegen, was wir nicht verdienen. Und im Epheserbrief Kapitel 2 heißt es, aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also wenn du gerettet werden willst, wenn du in eine Beziehung mit Gott kommen willst, dann musst du dich beschenken lassen von Jesus. Es gibt keinen anderen Weg. Wenn du was dafür bezahlen willst, wenn du den Himmel verdienen willst, wenn du irgendwas leisten willst dafür, dann ist es kein Geschenk mehr, oder? Es geht nicht beides. Wenn du mir ein Geburtstagsgeschenk machst und du gibst mir das und dann hole ich meinen Geldbeutel raus und sage, hey, hier sind 20 Euro, ich will meinen Teil dafür bezahlen, ist es dann noch ein Geschenk? Nee, oder? Entweder ich bezahle was dafür, ich leiste was dafür oder es ist ein Geschenk. Es geht nicht beides. Also Gott wird dich entweder beschenken mit ewigem Leben oder du wirst es gar nicht kriegen. Entweder oder. Du musst dich beschenken lassen oder du hast es gar nicht. Und die einzige Bedingung, dieses Geschenk des ewigen Lebens, diese Eintrittskarte in den Himmel zu erhalten, ist, du musst es annehmen. Na, ein Geschenk, das dir jemand zustellt oder in die Hand gibt und das du auf die Seite stellst und nicht auspackst, davon hast du nichts, oder? Du musst ein Geschenk auspacken, damit du Nutzen hast davon. Ein Scheck, der dir gegeben wird, so ein Blankoscheck, der alle deine Millionen Schulden bezahlt, von dem hast du nichts, wenn du nicht hingehst und den einlöst. Dann nutzt er dir nichts, dann bringt er dir nichts. Und genauso ist es mit dem Scheck, mit dieser Eintrittskarte, die Jesus dir ausgestellt hat. Du musst die annehmen, du musst die einlösen. Und wie tust du das? Durch Glauben. Wie gesagt, durch Glauben sind wir errettet, nicht durch Werke. Was ist rettender Glaube? Es ist nicht nur ein intellektueller Glaube, irgendwie ein Zustimmen zu Glaubenswahrheiten. Ja, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass Jesus für die Sünden der Welt gestorben ist. Das glaubt der Teufel auch und die Dämonen, und die sind nicht gerettet. Sicher nicht. Also rein intellektueller Glaube ist nicht genug, zu sagen, ja, ich glaube, dass es stimmt. Der Glaube, der hier gemeint ist, ist ein Vertrauen, ein Anvertrauen. Beste Beispiel, ich weiß, ich benutze das ständig, aber ich finde kein besseres. Das beste Beispiel ist, du bist mitten auf der Hohen See in einem Schlauchboot und du bist kein guter Schwimmer und die Luft geht aus diesem Schlauchboot. Und du klammerst dich verzweifelt an dieses Boot, wo immer mehr die Luft ausgeht. Psst, und du bist immer weiter am Sinken und du weißt, Mann, ich werde absaufen, wenn mir niemand von außerhalb hilft. Und du schreist, Hilfe, Hilfe. Und Gott sei Dank, da ist ein Boot oder ein Schiff und der Kapitän hört dich und er fährt zu dir hin und er wirft dir einen Rettungsring an einer Leine zu. Was machst du? Du musst den Rettungsring ergreifen. Das heißt, du musst dein Schlauchboot loslassen. Dein eigenes Ding. Und den Rettungsring ergreifen, wenn du gerettet werden willst. Jesus ist dieser Rettungsring, den Gott uns zugeworfen hat. Und du musst dein Schlauchboot, deine Selbstgerechtigkeit, deine Religiosität, deine Meditation, ich will mich zu Gott irgendwie hin meditieren, all diese Dinge, die Menschen tun, um sich bei Gott gut zu stellen, du musst diese Selbstgerechtigkeit, dieses Vertrauen auf dich selbst loslassen und du musst dein Vertrauen ganz auf Jesus setzen. Jesus ergreifen und was er für dich getan hat, für dich persönlich. Du musst umkehren von dieser Autonomie von Gott, deiner Selbstgerechtigkeit zu Jesus. Wir nennen das Buße. Tun. Das, was umkehren bedeutet, oder Buße bedeutet so viel wie umkehren. Du musst ihn einladen, dein Retter zu sein und dein Chef zu sein, dein Herr zu sein und auf ihn allein vertrauen. Das ist rettender Glaube. Anvertrauen. Und darüber hinaus lernen wir hier, dass wahrer rettender Glaube ein beständiger Glaube ist. Seht hier, es steht hier, dass wir die Freimütigkeit und die Hoffnung auf Jesus bis zum Ende festhalten. Also Glaube wird nicht an einem Punkt gemessen, ist keine Punktmessung, so wie ein Radargerät, an dem du vorbeifährst und zu dem Zeitpunkt bist du zu schnell und Blitz, Punktmessung. Du bist irgendwann bei einer Evangelisation nach vorne gegangen. Daran wird dein Glaube nicht gemessen, sondern unser Glaube wird gemessen, es ist mehr so wie eine Section Control, so eine Langstreckenmessung, eine Langzeitmessung. Paulus sagt uns, das christliche Leben ist nicht ein kurzer Sprint, sondern es ist ein Ausdauerlauf. Also ein beständiger Glaube. Nicht mal so kurzfristig begeistert und dann... Ein beständiger Glaube. Vertraust du auf Jesus? Vertraust du auf das, was er für dich persönlich getan hat? Allein für deine Errettung? Für die Vergebung deiner Schuld? Egal was. Nicht mal ein bisschen Vertrauen auf Jesus setzen, dann wieder ein bisschen auf meine Selbstgerechtigkeit vertrauen, ein bisschen auf meine Religiosität vertrauen, ein bisschen wieder zurückgehen zu den Tieropfern zum Beispiel im Alten Testament. Das war die Versuchung dieser hebräischen Christen. Nee, Vertrauen auf Jesus allein. Die Hip-Hopper, die da waren, die letzten paar Wochen, die hatten diese T-Shirts oder diese Baseball Shirts, wo drauf stand Christ for life. Jesus für das ganze Leben. Das ist es. Christ for life. Ihm folge ich nach, ihm vertraue ich und nichts in dieser Welt kann mich davon abbringen. Weil ich habe keine andere Hoffnung. Ich habe keinen Plan B. Ich habe keine andere Option. Jesus, er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Paulus hat gesagt, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt, das was er für uns getan hat. Der Apostel Petrus in der Apostelgeschichte 4 sagt uns, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden müssen. Also ich habe keinen Plan B. Es gibt nichts anderes. Jesus allein, er ist meine Hoffnung. Ohne ihn bin ich verloren. Und deshalb halte ich an ihm fest. Für immer. Das ist wahrer rettender Glaube. Wie gesagt, das Christentum ist Jesus. Jesus allein. Jesus fürs ganze Leben. Das ist Christentum. Autor des Hebräerbriefs hat uns gesagt hier, betrachtet Jesus. Schaut an, was er für uns getan hat. Denkt über ihn nach. Und dann zweitens sagt er uns jetzt, haltet fest an Jesus. Oder glaubt an Jesus. Vertraut Jesus. Dieses Anvertrauen ist gemeint, von dem wir gesprochen haben. Das ist die Anwendung für uns als Reaktion auf das, wer Jesus ist und was Jesus für uns getan hat. Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten, und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Also die Aufforderung hier ist, verhärtet eure Herzen nicht. Das ist für dich und für mich heute, wenn wir hier Gottes Wort gehört haben und Gottes Wort hören. Wenn ihr seine Stimme hört heute, dann verhärtet eure Herzen nicht. Oder wir können das positiv formulieren. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann hör zu. Hör auf das, was Gott dir sagt. Nimm es dir zu Herzen. Reagier darauf. Ignorier das nicht. Und seht, dass es hier in der aktiven Form steht. Er schreibt nicht, lasst nicht zu, dass eure Herzen hart werden oder lasst nicht zu, dass andere irgendwie euer Herz hart machen, sondern er sagt, ihr verhärtet eure Herzen nicht. Ihr, wir sind persönlich verantwortlich für unser Herz. Wir sind verantwortlich für unser Denken, was wir zulassen in unseren Gedanken. Und was wir nicht zulassen in unseren Gedanken. Das ist der geistliche Kampf, in dem wir drinstehen. Wir sind persönlich verantwortlich für unsere Entscheidungen. Worauf wir unser Herz richten und worauf wir unser Herz nicht richten. Wir sind persönlich verantwortlich dafür, wem wir vertrauen oder wem wir nicht vertrauen. Und Glaube ist vor allem eine Willensentscheidung. Als du heute Morgen hierher kamst, musstest du dich entscheiden, ob du dem Stuhl, auf dem du sitzt, vertraust oder ob dem nicht vertraust. Du hast dich entweder hingesetzt oder du hast dich nicht hingesetzt, bist stehen geblieben, weil du kein Vertrauen hattest. Und genauso ist es deine Entscheidung. Du entscheidest dich, ob du Gottes Verheißungen glaubst oder nicht glaubst. Du entscheidest dich, ob du dich Jesus anvertraust oder dich ihm nicht anvertraust. Das ist ganz wichtig. Wir sind die aktiv. Wir machen unser Herz hart oder weich Gott gegenüber. Und so, wenn du heute Morgen hier bist und du hast ein hartes Herz gegen Gott, dann red dich nicht raus auf irgendwelche Umstände oder irgendwelche anderen. Deine Aufgabe ist, du musst Buße tun. Wie gesagt, umdenken, dich neu ausrichten. Du musst dich entscheiden, zu Gott umzukehren. Du musst dich entscheiden, dein Herz, dein Vertrauen auf Jesus allein auszurichten. Das ist deine Verantwortung. Verhärtet euer Herz nicht. Und dann gibt uns der Autor hier ein Beispiel, eine Illustration aus der Geschichte Israels, damit wir verstehen können, was es bedeutet, die Herzen zu verhärten. Dieses, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen, das ist ein Zitat aus dem Psalm 95. Das bezieht sich auf ein geschichtliches Ereignis, das wir im 4. Mose 20 nachlesen können, bei Meriba. Da hat das Volk Gottes Verheißungen, dass er sein Volk versorgen wird, nicht vertraut. Und sie haben gemurrt und sie haben gejammert gegen Mose und Aaron. Und gesagt, ihr und impliziert und Gott, ihr wollt uns verdursten lassen. Gott meint es nicht gut mit uns. Gott hält nicht Wort. Gott ist nicht mit uns, wie er es uns verheißen hat. Und das war eine Lüge. Gott war mit ihnen. Und er hat ihnen Wasser gespendet aus dem Felsen. Und Mose und Aaron sind aber so zornig geworden in dieser Situation auf das Volk, dass die beiden sich ihren Eintritt in das verheißene Land versaut haben dadurch. Darauf bezieht sich dieses Zitat im Psalm 95. Ich glaube aber, wenn es hier heißt, der Tag in der Wüste, da ist vor allem ein Tag gemein, und das war ein Tag in der Geschichte Israels, wo sie in Kadesh Barnea waren. An der Grenze zum von Gott verheißenen Land, als sie die Kundschafter ausgesandt hatten und die Kundschafter zurückkamen und sagten, wow, es ist so, wie Gott es gesagt hat. Das ist ein wunderbares, ein tolles, ein fruchtbares Land. Und zwei Typen haben eine Weinranke getragen auf einer Stange, die so groß war, dass sie zwei Männer die tragen mussten. Hey, es ist ein Traum für jeden Weinbauern. Wer solche Trauben produzieren könnte. Es war ein fettes Land. Gott hat Wort gehalten. Es war gut, wie er es versprochen hat. Und zwei Kundschafter, der Josua und der Kaleb, die haben gesagt, Leute, lasst uns Gott vertrauen. Es ist ein gutes Land. Lasst uns dieses Land einnehmen, das Gott uns versprochen hat. Er hat uns das Land, er hat uns den Sieg versprochen. Lasst uns es tun. Und die anderen 10 Kundschafter haben gesagt, nee, bloß nicht. Ist ein tolles Land, ja, wie Gott gesagt hat, aber wow, das sind Riesen in dem Land. Die Völker, die dort leben, die sind stärker als wir. Wir sind wie Heuschrecken im Vergleich zu denen. Und das Volk hat auf die Umstände gesehen, statt auf Gott zu schauen und seine Verheißungen. Das Volk hat auf die Zweifler, auf die Pessimisten gehört. Und sie haben sich entschieden, wir werden Gott nicht vertrauen. Wir werden Gott nicht gehorchen und das Land einnehmen. Und im 5. Mose 1, im Vers 32 lesen wir, obwohl sie Gottes Befreiung aus Ägypten und seine Versorgung erlebt haben in der Wüste, heißt es, trotzdem hatte niemand von euch Vertrauen in den Herrn, euren Gott. Haben nicht auf Gott vertraut. Sie haben rebelliert gegen Gott. Und auf die Rebellion gegen Gott steht die Todesstrafe. Und so hat Gott sie verurteilt zu einem 40-jährigen Todesmarsch in der Wüste, bis all diese Ungläubigen gestorben waren. Gott ist so gut. Er war so gnädig. Er hat sie bewahrt und er hat sie versorgt. Er hat am Ende dieser 40 Jahre gesagt, nicht mal eure Schuhe sind verschlissen worden. Aber du kannst nicht in Gottes verheißenes Land eintreten. Du kannst es nicht betreten, wenn du es ablehnst, ihm zu vertrauen. Sie sahen meine Werke 40 Jahre. Deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach alle Zeit gegen sie, irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwur ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Gott hasst Unglauben. Und ihr Eltern, denke ich, ihr könnt es nachvollziehen. Gibt wahrscheinlich nichts Verletzenderes für Eltern, die ihre Kinder lieben, als wenn die Kinder sagen, ich vertraue euch nicht. Ich lehne euch ab. Und wenn du Gott und sein Wort ablehnst, dann kannst du nicht in seine Ruhe, in seinen Frieden eingehen. Kirchvater Augustinus hat gesagt, unruhig ist mein Herz in mir, bis es ruht in dir, oh Gott. Anwendung für uns. Erstens, prüft euch selbst, Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Prüft euch selbst, ob da nicht Unglaube ist. Und er spricht ja nicht von einem schwachen Glauben oder einem Durchhänger im Glauben oder einem kleinen Glauben. Die Worte hier sind ein böses Herz und Unglauben ist das Gegenteil von Glauben und von Abfall. Spricht hier von Rebellion, von einer bewussten Entscheidung, nicht zu glauben. Ablehnung, Abfall von Jesus Christus und was er für uns getan hat. Also prüft euch selbst, ob nicht ein Herz des Unglaubens in euch ist. Und dann zweitens positiv eine Ermahnung, einander zu ermutigen und zu ermuntern und zu ermahnen, im Vers 13. Sondern ermuntert einander jeden Tag, solange es heute heißt, das heißt, solange es Gelegenheit dazu gibt, Gelegenheit umzukehren auch. Ermuntert einander jeden Tag, täglich, solange es heute heißt, damit niemand von euch verhärtet werde durch Betrug der Sünde. Interessant, jetzt haben wir hier eine passive Verhärtung. Sind nicht verhärtet, werdet, passiv. Wie werden wir verhärtet? Die Antwort ist durch Sünde und das ist wieder aktiv. Wir sündigen. Spricht ja von dem Betrug der Sünde. Sünde ist betrügerisch, Sünde macht blind. Anfangs macht Sünde Spaß, oder? Gibt so die Geschichte von einem Typen, dem gesagt wird, du wirst morgen sterben. Wo willst du hingehen, in den Himmel oder die Hölle? Und der Teufel zeigt ihm zuerst die Hölle. Vorschau auf die Hölle und boah, da geht's mächtig ab. Da wird eine fette Orgie gefeiert. Essen und Unzucht und Spaß und Saufen und Riesenparty. Und der Typ wollte gar nicht mehr wissen. Wollte gar nicht über den Himmel wissen. Okay, ja, da will ich hin. Und er stirbt am nächsten Tag und er wacht auf in Schwefel und Feuer und Leid und Zähne knirschen. Und er beschwert sich und sagt, hey, was habe ich denn da gesehen gestern, diese tolle Fete? Und der Teufel sagt, ja, das war unsere Werbeabteilung. Sünde macht blind. Sünde macht blind. Im Hebräerbrief 11, da ist die Rede von dem zeitlichen Genuss der Sünde. Für eine Zeit lang ist Sünde ein Genuss. Es macht Spaß, oder? Sonst wäre es auch keine Versuchung für uns. Aber Jakobus 1,15 sagt, dass die Sünde, wenn sie vollendet ist, den Tod gebiert. Zerstörung. Es tötet. Und der Heilige Geist warnt uns. Der Heilige Geist wacht über uns. Er überführt uns. Und wir haben unser Gewissen. Aber wenn wir das ignorieren, dann stumpfen wir ab. Du ignorierst das einmal, zweimal, dreimal, viermal und du wirst immer unsensibler für Gottes Reden in deinem Leben. Die meisten Menschen, die in irgendwelche schlimmen Sünden fallen, die fallen dann nicht einfach plötzlich rein. Sondern es ist so Schritt für Schritt. Man wird nicht über Nacht zum Ehebrecher, normalerweise. Es ist langsam, Schritt für Schritt. Du lässt negative Gedanken zu über deinen Partner. Und dann positive Gedanken über jemand anderen, mit dem du nicht verheiratet bist. Vielleicht erstmal ganz harmlos. Mann, ich wünsche, dass meine Frau oder mein Mann so wäre wie er oder wie sie. Und dann lässt du lustvollen Gedanken deinen Raum. Und dann gibt es kleine Schritte und Kompromisse. Chattest vielleicht mit irgendjemandem im Internet. Guckst dir ein Porno an im Internet. Gehst mit der Kollegin allein essen und machst dir Komplimente. Und du lässt zu, dass sich Emotionen entwickeln. Und du richtest dein Herz auf diese andere Person. Und gleichzeitig vernachlässigst du deinen Partner. Und dann vielleicht größere Kompromisse. Du gehst dann vielleicht allein mit dieser Person in die Disco und gehst alleine aus. Und bumm, irgendwann bist du im Bett. Und dann sagen die Leute, wie konnte das passieren, dass ich in Ehebruch gefallen bin? Du bist nicht in Sünde gefallen, du bist reingelaufen, Schritt für Schritt. Viele kleine, schlechte Entscheidungen. Und wir könnten jede andere Sünde auch nehmen. Jesus sagt, Mord fängt im Herzen an. Wenn du Hass zulässt in deinem Herzen, in deinen Gedanken, da fängt es an. Und genauso, wenn wir Christen sehen, die mal in der Gemeinde waren und gedient haben und scheinbar begeistert waren von Jesus und dann irgendwann wollen sie nichts mehr wissen von Jesus und leben nicht mehr mit ihm. Genauso, die wenigsten Christen fallen plötzlich von Jesus ab. Sondern es ist ein langsames Vernachlässigen der Beziehung mit Jesus. Ein Ignorieren der Stimme des Heiligen Geistes und von Gottes Wort. So immer wieder kleine Kompromisse, Sünde zulassen, den Heiligen Geist betrüben, das Herz auf andere Dinge ausrichten. Ich habe keine Zeit mehr für Gottesdienst oder für stille Zeit. Ich laufe diesen anderen Dingen nach. Meine Karriere oder was immer es ist. Oder ich muss mein Haus bauen. Ich habe keine Zeit. Lasst euch nicht betrügen. Und wir werden hier ermahnt, dass wir einander ermahnen und ermuntern. Wenn du einen Bruder oder eine Schwester siehst, in deinem Hauskreis oder im Jugendkreis oder in der Gemeinde, wenn du den beobachtest, wie er falsche Schritte macht, in die falsche Richtung geht, auch in deiner Familie, wenn du siehst, in deinem Mann, deiner Frau, deinen Kindern, hey, die gehen in die falsche Richtung, dann schau nicht weg. Sondern sagt hier, ermahnt einander, ermuntert einander, ermutigt einander dran zu bleiben. Das ist nicht der Job von dem Pastor. Seht hier, ermuntert einander jeden Tag. Wir sind alle verantwortlich füreinander. Also lasst uns aufeinander Acht haben. Lasst uns nicht wegschauen. Das ist so lieblos. Ist so einfach. Manchmal so, oh, ich sehe nichts. Aber es ist lieblos. Wir schauen noch nicht zu, wie ein anderer in den Abgrund fährt. Nur weil wir Menschenfurcht haben oder wir vielleicht Angst haben, die Freundschaft irgendwo ein bisschen zu vernachlässigen, oh, wenn ich jetzt meine Kinder ermahne, dann werden sie nicht mehr meine besten Freunde sein und hey, wir sind berufen, die Kinder zu erziehen. Nicht die besten Freunde zu sein, das ist schön, wenn das auch passiert, aber zuallererst sind wir berufen, die Eltern zu sein. Und wir sind als Geschwister verantwortlich füreinander. Wir sind unseres Bruders Hüter. Und das ist der Segen der christlichen Gemeinschaft. Ermahnt, ermuntert einander, ermutigt einander jeden Tag. Vers 14, denn wir sind Genossen des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis zum Ende standhaft festhalten. Hier wird das nochmal wiederholt. Wir haben wunderbare Verheißungen der Errettung, der Vergebung, des Lebens in Jesus Christus. Ergreift die im Glauben und haltet die fest. Vers 15, wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung, wie die Israeliten es damals getan haben. Welche haben denn gehört und sich aufgelehnt? Waren es denn nicht alle, die durch Mose von Ägypten ausgezogen waren? Wer waren die, die ungläubig waren. Hey, das waren die Augenzeugen von großen Wundern. Plagen in Ägypten, als sie ausgezogen sind, das Rote Meer hat sich geteilt, das Wasser stand wie Wände neben ihnen und sie sind auf trockenem Boden durchgegangen, wunderbare Befreiung erlebt. Sie haben erlebt, wie Wasser aus dem Felsen gekommen ist, mitten in der Wüste, als Mose mit dem Stab dagegen geschlagen haben. Sie haben erlebt, wie Gott ihnen Frischfleisch, Wachteln, so Essen auf Flügeln in die Wüste gebracht hat. Wunderbare Versorgung, Manna vom Himmel. Sie waren Augenzeugen der wunderbaren Gegenwart Gottes. Die Feuersäule, die Wolke. Sie haben Gottes Stimme gehört dort an dem Berg. Zeichen und Wunder, abgefahrene, übernatürliche Erfahrungen sind kein Garant für Glauben. Sind kein Schutz vor Abfall. Ich weiß nicht, ich habe eher den Eindruck, dass die Leute, die diesen Dingen am meisten nachrennen, oft die sind, die am weltlichsten leben, die am verweltlichsten sind. Emotional, immer nach der geistlichen Selbstbefriedigung, dem geistlichen Kick hinterher. Welchen aber zürnte er 40 Tage nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen aber schwur er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren. Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Seht hier, dass Unglaube und Ungehorsam parallel ist. Ungehorsam ist die sichtbare Folge von Unglauben im Herz. Wenn du ein rebellisches, hartes Herz gegen Gott hast, dann wirst du auch seinem Wort nicht gehorchen. Und daran kannst du prüfen, wie gut dein Glaube ist. Wie gehorsam bist du denn dem, was Gott dir hier sagt in seinem Wort. Und wir reden nicht über Perfektion. Aber es ist dein Herz, gehorsam zu sein. Das ist ein guter Indikator, dass du ein gutes Herz hast, ein gläubiges Herz. Ist der dritte Punkt. Betrachtet Jesus, glaubt an Jesus, drittens gehorcht Jesus. Kapitel 4, Vers 1. Fürchten wir uns nun, dass nicht etwa während die Verheißung in seine Ruhe einzugehen noch aussteht, jemand von euch als zurückgeblieben erscheint. Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündigt worden, wie auch jenen. Das Evangelium von Jesus. Die frohe Botschaft von seinem perfekten Leben für uns, von seinem Tod für unsere Schuld, von seiner Auferstehung für uns. Die Verheißung, dass der Glaube an ihn uns von unserer Schuld befreit, uns in Beziehung zum Vater bringt, uns ewiges Leben bringt. Hey Leute, und wenn es damals wichtig war, auf Mose zu hören, wie viel mehr ist es wichtig, dass wir auf Jesus hören, der größer ist als Mose heute. Aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Nur das Wort zu hören, bringt überhaupt nichts. Die Wahrheit zu hören, vielleicht sogar intellektuell das als wahr zu halten, das bringt nichts. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und sie tut, wer sie wirklich glaubt und anwendet in seinem Leben, der ist derjenige, der sein Lebenshaus auf festen Grund baut. Haus, das Bestand hat. Wir sehen hier, dass die Verheißungen Gottes an die Bedingung des Glaubens geknüpft ist. Leute, ich bin 18 Jahre lang in die Kirche gelaufen. Wurde jeden Sonntag vorgelesen aus der Bibel. Ich habe die Worte Gottes gehört. Aber für mich war das nur eine Fassade. Das war nur Religiosität. Das war leer für mich. Ich habe gar nicht kapiert, dass ich Gottes Geschenk durch persönlichen Glauben einlösen muss. Ich habe nicht kapiert, dass ich das für mich persönlich annehmen muss, was Jesus für mich getan hat. Ich habe nicht kapiert, dass ich mich persönlich zu Jesus bekehren muss. Aber Glaube, persönlicher Glaube ist wichtig. Das gehörte Wort nützte jenen nichts, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit Glauben verband. Wir gehen nämlich in die Ruhe ein als die, die geglaubt haben. Lesen wir noch ein bisschen weiter. Wie er gesagt hat, so schwur ich in meinem Zorn, sie soll nimmer mehr in meine Ruhe eingehen, obwohl die Werke von der Grundlegung der Welt an fertig waren. Gott hatte das verheißen. Gott hatte dem Volk Israel das verheißene Land gegeben. Es war alles vorbereitet, war alles getan, dass sie aus Ägypten ausziehen konnten und in das verheißene Land einziehen konnten. Das hat Gott vorherbereitet, das war vorherbestimmt, das war da für sie. Aber die Generation, die ungläubig war, die konnte nicht reingehen. Erst die nächste Generation, die gläubig war. Sieht ihr, Gott war treu, aber der Glaube war nötig. Gott hat seine Verheißung erfüllt, aber persönlich war es nur für die Realität, die das mit persönlichem Glauben verbunden haben. Genauso haben wir die Verheißung, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Oder Johannes 3,16, eine Stelle, die ihr alle kennt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Die Frage ist, glaubst du? Ist es real? Ist es persönlich für dich? Wir gehen nämlich in die Ruhe ein, als die, die geglaubt haben. Lassen wir mal die Ergänzung weg. Oh, die Werke Gottes waren von Grundlegung der Welt an fertig, denn er hat irgendwo von dem siebten Tag so gesprochen und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Gott selbst war ein Vorbild im Ruhen. Zitiert hier 1. Mose, Kapitel 2, Vers 2. Gott hat geruht. Klammerbemerkung hier. Für Workaholics wie mich, für so Machertypen, die auch so getrieben sind von ihren Zielen und von ihren Projekten, sich manchmal schuldig fühlen oder faul fühlen, wenn sie ausspannen. Ich möchte mir und euch Workaholics sagen, es ist okay. Es ist geistlich zu ruhen. Es ist wichtig zu ruhen. Das ist Gottes Vorbild. Auf der anderen Seite, 6 Tage sollst du arbeiten. Ist auch wichtig. Aber einen Tag ruhen. Das ist gut, das ist geistlich, das ist heilig. Na, der Punkt hier ist eigentlich, Gott ruhte nach seiner Schöpfung. Und wir haben gelesen, der Erlösungsplan war schon vor Grundlegung der Welt fertig. Und so am siebten Tag ruhte Gott. Warum? Warum hat er geruht? Weil die Arbeit fertig war, ne? Das Werk war vollbracht, das Schöpfungswerk. Und wenn du fertig bist mit deiner Arbeit, wenn du alles erledigt hast, dann kannst du ruhen, oder? Dann gibt es nichts mehr zu tun. Und ist es nicht ein tolles Gefühl, wenn du alles geschafft hast, was du dir vorgenommen hast, die ganze Arbeit ist fertig, und du kannst die Füße hochlegen und du kannst ruhen? Ist das genießen? Ist das nicht wunderbar? Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, weil er war fertig mit seinem Werk. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen, diese Ungläubigen. Warum? Weil sie waren nicht fertig mit ihren Werken. Sie haben nicht geruht in Gottes Verheißungen, die wollten es aus eigener Kraft versuchen, wenn ihr danach lest. Weil es nun dabei bleibt, dass einige in sie eingehen werden, in die Ruhe. Einige sind eingegangen, Josua und Kaleb und die neue Generation, die Gläubigen, bestimmt er wieder einen Tag, ein Heute, und sagt durch David nach so langer Zeit, wie vorhin gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Wieder Psalm 95. Also dasselbe Wort wird wiederholt an das Volk zur Zeit Davids, ungefähr 400 Jahre später. Und die Schlussfolgerung ist im Vers 8, denn wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, also Josua, der Nachfolger von Mose, der die neue Generation in das verheißene Land geführt hat, wenn Josua sie in die Ruhe gebracht hätte, würde er danach nicht von einem anderen Tag geredet haben. Also bleibt noch eine Sabbatruhe dem Volk Gottes übrig. Der Einzug in das verheißene Land unter Josua war nur ein Bild. Das war nicht die letztendliche Erfüllung von Gottes Verheißung der Ruhe. Es gibt noch eine Ruhe für das Volk Gottes, wird hier gesagt. Vers 10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ist auch zur Ruhe gelangt von seinen Werken, wie Gott von seinen eigenen. Wer in seine Ruhe eingegangen ist, in die Ruhe, die Jesus für uns bereitet hat, der kann ruhen von seinen Werken. Du musst dich nicht mehr zu Gott hinarbeiten. Warum? Weil Jesus es für dich getan hat. Er hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Die Arbeit ist fertig. Das Werk ist vollbracht. Und weil Jesus deine Erlösung vollbracht hat, darfst du ruhen im Vertrauen auf ihn. Darfst es einfach als Geschenk annehmen und ruhen. Und ist es nicht wunderbar, dass wir in dieser hektischen Welt, wo wir überall rumrennen, wo man sich alles verdienen muss, dass Gott uns da eine Erlösung, einen Weg in die Beziehung mit ihm bereitet hat, der bereits vollbracht ist in Jesus? Und du kannst nichts hinzufügen. Du darfst es nur annehmen, darauf vertrauen und du kannst ruhen. Und deine Beziehung mit Gott ist sicher. Dein Friede mit Gott ist sicher, deine Ruhe ist sicher, weil es nicht von dem abhängig ist, was ich tue, sondern weil es von dem abhängig ist, was Jesus für mich getan hat. Und weil ich auf Jesus vertraue, darf ich jeden Moment, egal wo ich bin, egal was ich getan habe oder nicht getan habe, ob ich stille Zeit gemacht habe heute Morgen oder nicht, ob ich in der Bibel gelesen habe oder nicht, ob ich gebetet habe oder nicht, ob ich irgendwas geleistet habe oder nicht. Egal was, ich darf meine Augen in Jesus aufheben zum allmächtigen Schöpfer, zum lebendigen, allmächtigen, wunderbaren Gott und ich darf sagen, Abba, Papa. Und ich darf ruhen in dieser Beziehung mit ihm. Und ich darf wissen, es ist alles in Ordnung mit meiner Seele. Es ist alles gut für die Ewigkeit und mein Leben. Und ich darf seinen Segen erwarten. Es ist wunderbar, diese Ruhe, die wir haben, in Jesus Christus. Also Vers 11 zum Abschluss. Lasst uns nun eifrig sein, in jene Ruhe einzugehen, die Ruhe, die Jesus für uns erkauft hat, damit nicht jemand nach demselben Beispiel des Unglaubens, des Ungehorsams falle. Ruhst du schon in Jesus? Hast du ihn schon angenommen, sein Geschenk der Erlösung? Vertraust du auf ihn allein? Erstens betrachte Jesus. Zweitens glaube an Jesus. Halte fest an Jesus. Drittens sei Jesus gehorsam. Und viertens ruh in Jesus. Ist irgendjemand hier, der noch nie Jesus angenommen hat? Der sich noch nie persönlich bekehrt hat, persönlich sein Vertrauen von sich selbst weggesetzt hat auf Jesus allein. Ja, vielleicht bist du in die Kirche gelaufen, jahrelang wie ich. Die Kirche kann dich nicht retten, die Chapel kann dich nicht retten. Nur weil du in die Garage gehst, wirst du nicht so ein Auto. Das Äußerliches. Hast du Jesus angenommen? Verstehst du, dass er für dich persönlich gestorben ist, für deine Schuld? Und dass er dir ewiges Leben anbietet. Gibt es irgendjemand? Heb ganz kurz die Hand. Ich möchte einfach eine Gelegenheit geben, diese Entscheidung zu treffen. Gibt es jemanden, der heute sagen will, ja, ich habe es verstanden, Jesus, ich will, dass es für mich persönlich gilt. Ich will mich dir anvertrauen. Okay, dann vertraue ich darauf, dass es für alle klar ist. Dann lass uns beten. Und Jesus danken für die Ruhe, die er für uns erkauft hat. Jesus, wir danken dir für dieses wunderbare Erlösungswerk. Danke für diese Befreiung von dem Stress der Religiosität und der Gesetzlichkeit. Danke, dass wir ruhen dürfen in dir und gerettet sein dürfen in dir und wirklich jeden Tag Segen erwarten dürfen, allen geistigen Segen in der Himmelswelt in dir. Nicht wegen dem, was wir tun, sondern wegen dem, was du für uns getan hast. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil du es für uns verdient hast. Unser Herr, schenk uns diese Ruhe. Schenk uns dieses Vertrauen. Und hilf uns, Herr, erinnere uns, dass wir uns täglich gegenseitig ermutigen und ermahnen und ermuntern. Dass wir ruhen in dir, Jesus. Dass wir an dir festhalten. Dass wir nicht irgendwo abdriften oder uns auf falsche Wege begeben. Darum bitte ich dich, Herr, in Jesu Namen. Amen. Der Herr segne euch. Er schenke euch diese Ruhe in Jesus. Er mache euch frei von aller Gesetzlichkeit, von diesem christlichen Leistungsstress oder Leistungsdenken, in den wir oft zurückfallen. Ruht in Jesus. Genießt ihn. Und er wird euch verändern. Und er wird euch gebrauchen. Und lasst uns einander ermutigen. Amen. Lasst uns das wirklich als Bund sehen, als Calvary Chapel Familie hier, als Gemeindeleib hier, dass wir einander ermuntern und ermutigen, mit Jesus zu gehen und an ihm festzuhalten. Amen.